und wirft sie von dir, wenn es es dir nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und dann schlagen wir Kapitel 18 noch auf und die Verse 8 bis 9. Matthäus 18, Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Hör mal das Wort sagen. Wir könnten zu diesen verlesenen beiden Schriftstellen sagen, höchst sonderbare Ratschläge erteilt der Herr den Glaubenden in diesen beiden Schriftstellen. Auge, Hand und Fuß, sich selbst auszureißen, abzuhacken, könnten wir sagen, wenn sie uns ärgern. Wir wollen einfach erkennen, was die Bibel Gottes Wort mit dieser Mitteilung uns, einem jeden, zu sagen hat. Interessant und bezeichnend ist, dass dabei der Herr die Verdammnis und die Herrlichkeit gegenüberstellt. Wer die ärgernisregenden Glieder, von denen hier geredet ist, nicht ausreißt, sich des ganzen Leibes schuldig macht, um in die Hölle geworfen zu werden. Das ist hochinteressant. Weiterhin uns persönlich das Ausreißen geheißen hat. Nicht, dass es der Herr tun will, sondern wir solches zu vollziehen haben. Gehen wir bei dieser Schriftstelle davon aus, dass durch das uns geforderte Ausreißen die Bewahrung vor der Hölle verbunden ist, so ist es ja zu verstehen, haben wir eine ungeheuerliche Aussage vor uns. Das würde bedeuten, mittels Werksleistung, mit anderen Worten gesprochen, vermöchten wir uns vor der Feuershölle zu bewahren. Und deshalb bedarf es hier der rechten Auslegung. Das, was uns in diesem Abschnitt betrifft, dürfte in der Entfernung oder in der Beseitigung der Gliedmaßen die bildhafte Darlegung der Beschneidung sein. So wollen wir es verstehen. Beschneidung heißt Verkürzung des Fleisches. Beschneidung der Herzen heute durch die Bekehrung hin zur Wiedergeburt. Nun, wir wollen das im Einzelnen dann besehen. In dem Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 wird uns der Grundsatz des Reiches der Himmel gezeigt. Und das ist wichtig. In diesem Reich nicht mehr die Lehre des Gesetzes bestimmend ist, sondern durch unseren Herrn Jesus eine ganz neue Lehre vorgestellt wird und hier durch Christus, durch den Christus selbst gebracht und verkündigt wird. Lehre gegenüber dar, die der Herr ihnen zu bringen hat, die der Meister ihnen erklären möchte. Wir sehen also, dass wir es hier mit dem Übergang in der Ablösung der Gebote, der Gesetze haben, um nun eine neutestamentliche Lehre zu sehen, die uns Wegweisung gibt in das Reich der Himmel, wie wir es hier lesen, vor uns zu haben. In den Schriftgelehrten finden wir gleichsam die Vertreter des Gesetzes, die Vertreter der Beschneidung. Und sie wollen von dem Gesetz der Buchstaben nicht abgehen. Sie wehren sich. Aber der Herr zeigt ihnen, hier heißt es, das neue Gebot. Das neue Gebot. Die Grundlagen hierfür sind Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind die Grundlagen dafür. Und es ist wichtig, dass wir selbst ein Auge dafür haben, die Dinge so zu erkennen. Gesetze und Gebote können nur von denen gegeben werden, die nicht unter dem Gesetz der Sünde selbst stehen. Da kam jener, der oder als Gesetzgeber in der Person eines Menschen ohne Sünde. Dieser Jesus, der ohne Sünde auf dieser Erde lebte, konnte uns also neue Gebote geben. Dieser Jesus zeigt ihnen, wie auch uns, das wahre Wesen des Reiches und das Wesen Gottes überhaupt. Denn nach Beendigung der Gesetzeszeit als solche, denn Christus ist des Gesetzes Ende, musste auch eine neue Lehre den Menschen gegeben werden, zu tun. Denn in diesem, nämlich in ihm, wohnt nach der Aussage des Wortes die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Das Gesetz, sagt Gottes Wort, kam durch den Mose oder wurde durch Mose gegeben. Aber die Gnade und die Wahrheit ist nur durch den Sohn. Wir sehen, dass Gnade und Wahrheit nicht durch einen Menschen gegeben werden konnte, der sündigte. Und weil der Mose auch sündig war, konnte von ihm weder die Gnade noch die Wahrheit kommen. Er war gar nicht von Gott her in der Lage. Dazu kam der Sohn. Das Gesetz aber, in welchem keine Rettung ist, vermochte auch von einem Menschen gegeben zu werden, der Sünden hat, Mose. Weil ja in diesem Gesetz des Alten Testaments keine Rettung war. Aber das, was uns wirklich von dem Fluch der Sünde rettete, konnte uns nur durch einen gegeben werden, der selbst nicht unter dem Gesetz der Sünde stand, geht. Nun, dieses alttestamentliche Gesetz lief den Menschen, wie er war, sündig. Merken wir uns, das Gesetz lief den Menschen, wie er war, trotz der 10 Gebote, du sollst nicht. An dem Menschen als solches veränderte das Gesetz selbst gar nichts. gerade im Gesetz keine Veränderung. Und jetzt merken wir uns einen Satz. In der Gesetzeszeit wurde nur das Fleisch geheiligt. Diese Tatsache lesen wir ganz besonders im Hebräerbrief Kapitel 9. Dort steht von der Heiligung des Fleisches. Der Geist wie die Seele empfingen aber dabei keinerlei Veränderung. Obgleich die Ewigkeit es ist, oder obgleich die Seele es ist, sagen wir so, die uns mit der Ewigkeit verbindet. Nicht der Leib. Der Leib des Fleisches verbindet uns mit der Zeitlichkeit. Die Seele mit der Ewigkeit. Über den Leib des Fleisches war von Gott her der Tod angesagt. Jeder, der gesündigt hat, muss nicht nur leiblich sterben, sondern auch ewig sterben. Dadurch bedurfte es eines Mannes, der uns mit dem ewigen Leben, mit der Ewigkeit verbinden konnte, und das war Jesus und nicht irgendwer. Wir könnten fragen, wozu war dann überhaupt noch im Alten Testament die Heiligung des Fleisches notwendig? Wenn uns dieses Fleisch doch nicht mit der Ewigkeit verbindet. Es ging darum, damit der Mensch auch ohne Opferlamm Christi den Herrn schon dienen konnte, war diese Heiligung nötig. Und das war eine große Herablassung Gottes an Israel. Dem Volke Gottes, das dem Herrn im Fleische diente. Durch diese Heiligung, die Gott gefordert hat, war es möglich, mit dem lebendigen, mit dem mächtigen Gott in gemeinschaftliche Beziehungen zu treten. Aber es war eine strenge Gemeinschaft, die unter dem Gesetz stand, du sollst. Und was unser Fleisch vollbringt, du sollst, das darfst du dir selbst beantworten. Wozu fähig dein Fleisch ist, urteile selbst, ob es zur Ausübung des göttlichen Willens geeignet ist. Die Bibel sagt, das Fleisch gelüstet wider den Geist. Die beiden sind völlig entgegengesetzt. Das ist der Tenor der Wahrheit des Wortes. Würde diese Heiligung nicht da gewesen sein, hätte Gott keinerlei Gemeinschaft mit dem Menschen im Alten Testament beginnen können. Aber das Gesetz selbst rettet den Menschen nicht. Aber Gott suchte zu allen Zeiten die Gemeinschaft mit dem verlorenen Menschen. Darum, wegen seiner, wie es heißt, Nutzlosigkeit, wurde das Gesetz abgeschafft. Dies behandelt in Sonderheit Hebräer Kapitel 7 und davon wieder der Vers 18 in besonderer Weise. Und genau in diesem Zustand, den wir jetzt gehört haben, befand sich das Volk Israel, als der Herr Jesus hier auf dieser Erde wandelte. Damit wir wissen, in welch eine Position Jesus, der Herr, hineingeredet hat. Das Gesetz und Gesetzlichkeiten sind für Gottlose bestimmt, aber nicht für Kinder Gottes. Wir schlagen dazu einen Vers auf in 1. Timotheus 1 und wollen ihn lesen, damit wir Klarheit haben. 1. Timotheus 1, Vers 9 von 10. Dieses Wissen, dass für einen Gerechten, für einen, der in der Vatergnade gerechtfertigt worden ist, das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern, jetzt kommt, das Gesetz ist für Gottlose, für Zügellose, für Gesetzlose und Sünder, für Heillose und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder, für Hurer, für Knabenschänder, für Menschenräuber, für Lügner, für Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre zuwider ist. Für solche und allein für solche ist das Gesetz. Daher waren die Worte Jesu bezüglich der neuen Lehre für solche bestimmt, die unter der Last ihres unvollkommenen Gewissens seufzten und darum nach Erlösung hungerten. Und nun war der Messias in ihrer Mitte. Darum warteten sie auf die neue Lehre, die sie mit der Ewigkeit und mit den Dingen der Ewigkeit verbinden soll. Der Mensch im gefallenen Zustand war von Gott unter allen möglichen Verhältnissen erprobt worden. Ohne Gesetz, mit Gesetz. Auf vielerlei Art hatte Gott geredet. Dennoch blieb der Mensch, wie er war, verderbt, wie ehedem. Weil der natürliche Mensch nicht mehr verändert werden kann, auch nicht mit Gesetz. Und deshalb redete Gott zuletzt im Sohne. Deshalb lesen wir, ihn hören. Wenn hier die Bibel Gottes Wort sagt, ihn hört, dann sind es keine anderen Figuren auf dieser Erde, die wir zu hören haben. Aber das Hören der Worte allein tut es nicht. Darum in Matthäus 7, Vers 24, wo es heißt, und sie tut, hören und tun. Darauf kommt es an. Die neue Lehre sehen wir daher ganz besonders in Matthäus 7, Vers 13. Getrennte Reiche, getrennte Menschen, getrennte Wege. Sehen wir hier. Darum wehe dem, wer diese getrennten, von Gott getrennten Dinge, wie im Alten Testament, mit Gesetz und Gesetzlichkeiten wieder verbindet. Das heißt, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt zusammenzubringen, durch Gesetze oder Gebote. Das heißt, die Menschen zusammenzubringen, die verloren sind und errettet sind. Wehe dem, wer das macht. Das heißt, dass Gott uns hier einen neuen Weg gegeben hat, dass wir nicht den breiten Weg gehen, obgleich uns der Herr in sein Reich des schmalen Weges gerufen hat. Die neue Lehre trennt jetzt die Menschen in zwei Teile, nicht in Mann und Weib, sondern in die Begehung eines neuen Weges und in die Begehung des alten Weges. Und wer den neuen Weg begeht, befindet sich zugleich in dem neuen Reich dem Reich der Himmel, welches Christus der Herr für uns eröffnet hat. Das Reich Gottes und das Reich der Welt können nicht mehr zusammengebracht werden. Wehe, wer es tut, die Wiedergeborenen und die Nicht-Wiedergeborenen, den schmalen und den breiten Weg. Und wir sehen keinerlei Vermischung von dem menschlichen und den göttlichen Dingen zusammen in der Lehre, die Christus gebracht hat. Interessant ist auch die vorherige Erwähnung an dieser Bibelstelle bezüglich des Ehebruches. In Matthäus 5, 28. Und unverkennbar hängt solches irgendwie mit dem Ausreißen von Auge, von Hand und Fuß, wie auch anderer Glieder, die da bezeichnet ist und genannt sind, zusammen. Der Ehebruch steht ja uns allen bekanntlich mit der Augenlust, mit der Hand Lungen und den Füßen zum Gehen an den Opfersünde und der Dienstbarkeit der Glieder in Verbindung. In Matthäus 19, Vers 7 wird die Ehescheidung in Israel als nicht ungesetzlich bezeichnet. Ich möchte dazu etwas sagen. Manche sind verwundert, dass der Herr überhaupt im Alten Testament die Ehescheidung zugelassen hatte. Ich rede hier vom Alten Testament. Neues Testament lässt heute nicht zu. Wenn wir ein geistliches Verständnis haben oder haben wollen, werden wir erkennen, dass das sein muss. Weil das Alte Testament sich mit Israel beschäftigt und Israel der Hurerei verfallen ist, musste eine Wegbegehung gegangen werden, damit Christus, der Herr, sich Israel wieder erbarmen und es annehmen kann. Solches dürfte in der Zeit der Gemeinde nicht gefunden. Das ist nur für Israel ausgesprochen. Darum auch in der Zeit des Gesetzes die Erlaubnis der Scheidung. Der Herr aber zeigt als der Wiederhersteller aller Dinge. Der stellt ja da wieder her. Israel wird wiederhergestellt. Den Urgedanken Gottes, in dem er spricht, zu Anfang war es nicht so. Wer also und ab jetzt nicht nach der neuen Lehre handelt und den göttlichen Willen nicht tut, kommt unter Fluch und damit in die Hölle. Das ist die Lehre, die neuen Lehre Jesu. Das heißt, folgt in diesem irdischen Leben keine Umstellung der Gesinnung und der Reinigung des Geistes und des Leibes, das ist die wahre Herzensbeschneidung, die Bekehrung, so bleibt nur das Werfen in die Hölle übrig. Das will der Herr damit sagen. Das in Matthäus 18, 7 bis 8 erwähnte Ärgern, Ärgern wird da gesagt, bedeutet so viel wie zum Fallstrick werden. Darum im Textwort Auge, Hand und Fuß. Das Weib ist oft die Augenlust des Mannes. Wir lesen in Hesekiel 24. Aufschlagen, einen Vers, Hesekiel 24, steht damit in Verbindung, Vers 16 bis 17. Menschensohn, siehe, ich nehme die Lust deiner Augen von dir weg, durch einen Schlag. Das ist gerecht. Und du sollst nicht klagen und sollst nicht weinen. Und keine Träne soll dir kommen. Sollst schweigen, Totenklage, stelle nicht an. Binde deinen Kopfbund um und ziehe deine Schuhe an deine Füße. Und deinen Bart sollst du nicht verhüllen und Brot der Leute nicht essen. Das heißt, Gott will einmal die Lust der Augen wegnehmen, was dort im Garten Eden seinen Anfang genommen hat. Das ist das Erste. Gott will die Augenlust wegnehmen mit einem Schlag. Zweitens, das ist das Auge. Zweitens, sich den Kopfbund aufsetzen, ist nur möglich mit der Arbeit der Hände. Hier haben wir die Hand. Und drittens werden die Füße erwähnt. Wir haben also alle drei Dinge wieder hier. Ja, die Lust ist oft sehr zum Fallstrick geworden. Denken wir nur an Davids Fall. Nur zu leicht sieht das Auge und greift die Hand nach dem, wovon Gottes Wort sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Diese bösen Dinge haben wir hier selbst und nicht einer dem anderen auszureißen. Mit sanfter Wurzel. Und darauf kommt es an. Das heißt, dass jenes Ausreißen tief genug zu erfolgen hat. Ansonsten kommt der Dreck wieder. In Matthäus 18, Vers 8 bis 9, kann man in gewisser Weise auch die große Drangsal Israels erblicken. An den Kleinen, von Vers 6 bis 7, ärgert man sich, das Wort ärgern, man ärgert sich an ihnen. Und genau das sind jene, an denen man sich ärgert, die an ihn, Christus, glauben. Und darum werden sie gehasst werden. Den Helfenden, den Helfenden aber wird großer Lohn zuteil, Matthäus 10, Vers 39 bis 42 oder Matthäus 25, Vers 40. Und wiederum sind diese gleichen Worte hier in Matthäus 18 auch allgemein gehalten und betreffen in Matthäus 18, Vers 8 bis 9 auch uns. Jawohl, selbst ein Gläubiger heute kann durch diese Stelle veranlasst werden, das Hindernis selbst nicht beim anderen zu beseitigen, das heißt auszureißen, um alle von Christus geliebten wie unser Herr sie liebt, zu lieben. Sie sagt mir diesen Satz nach. Denn gerade die als schwach erscheinenden umgibt Gott mit reichlicher Ehre und auch mit reichlicher Liebe. Das können wir beweisen an etlichen Bibelstellen, auch im Neuen Testament. In der Anvertrauung der Schafe an Petrus. Da sind die Kleinen mit besonderer Liebe bedacht. Jedoch der Mensch, der den Kleinen etwas in den Weg legt, wird nach dieser neuen Lehre gerichtet werden. Geschwister, wir, die wir an Jesus Christus gläubig sind, die wir den Herrn Jesus in unsere Herzen eingelassen haben durch Glauben, jawohl, so sagt die Bibel Gottes Wort, dass der Christus durch Glauben in euren Herzen wohne. Wir sind gehasst von dieser Welt. Uns will man überhaupt nicht. Es sei denn, vergibt. Dabei sind wir das Salz dieser Erde. Und wehe dem Augenblick, wo die Gemeinde Jesu von dieser Erde weg ist. Dann ist auch das Salz. Deshalb lesen wir im Neuen Testament, wenn das Salz kraftlos geworden ist. Wenn wir hier auf dieser Erde kraftlos geworden sind, durch Wegnahme, dann finden wir das Wort Vertretung. Dann geht hier auf dieser Erde die große Zertretung vor sich. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir das alles so verstehen, wie der Herr die neue Lehre uns mitgeteilt hat. Köstlich ist sie, können wir sagen. Dann werden Sie erkennen, dass in dem Augenblick, wo wir weg waren von dieser Welt, ihre ganze Lebensexistenz zerstört worden. Die Gottlosen leben, weil wir leben. Und in dem Augenblick, wo wir nicht mehr da sind, sondern sind von unserem Herrn abgeholt worden, in die Herrlichkeit des Himmels, wir wachen jeden Augenblick darauf. Denn das ist das nächste große Geschehen, das Gottes Wort in seiner Schrift hinterlassen hat. Dann geschieht hier etwas, von deren Ausmaß wir keine Ahnung haben. Es sei denn, dass wir durch den Heiligen Geist erleuchtet werden, die Mitteilungen der Schrift zu erkennen. Wie viele solche Letztere, von denen hier geredet ist, gibt es heute. Aber die Gnade Gottes ist wirksam genug, um solche Menschen zu überführen. Was, wenn sie wollen? Und die Gnade Gottes reicht nicht aus, wenn sie nicht wollen. Niemand verlasse sich auf die Gnade Gottes, indem sie gleichzeitig nicht wollen. Gott sagt, in seinem Wort, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Und doch gehen sie verloren. Weil zur Inanspruchnahme und Wirksamkeit der Gnade Gottes unser Wollen gebraucht wird, an welches Christus anknüpft. Das ist dieses Wort, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt Liebe zu ihm nur darin, dass wir wollen. Und wir haben eigentlich auch in der Seelsorge, ich rede nicht von der Arbeit, sondern von Problemen, nur dort Probleme, wo man nicht recht bis ins Letzte will. Doch das Problem. Ja, wenn Sie wollen, da gibt es herauszureichen, was zum Fallstrick wird. Und Freund, ich darf sagen, reiche vorher heraus, bevor es dir zum Fallstrick wird. Und nicht erst hinterher. Aber reiß es raus! Auch dann, wenn es dir schon zum Fallstrick geworden ist. Somit kann man also in Auge, Hand und Fuß ausreißen, ein Ablassen vom Bösen verstehen. Dafür aber als Gegenwehr ein Inbesitznehmen von geistlichen, göttlichen und ewigen Dingen und ewigen Werten. Die Schrift lehrt auch hier nicht eine Errettung durch Werk vom Ausreißen. Das meint die Bibel nicht. Wohl aber besteht Gottes Wort auf Neugeburt. Das ist die Lehre, Johannes 3, Vers 5. Das, was unserer Erneuerung beständig bedarf, ist die Gesinnung. Die Gesinnung, die der Herr in seinem Neuen Testament uns an etlichen Stellen hinterlassen hat. Eine Warnung des Herrn, einerlei gesinnt zu sein. Und wo das nicht ist, ist die Zerstörung. Nicht aber können wir durch eigenes Werk das höllische Feuer verhindern. Das meint die Bibel nicht. Dafür, für dieses höllische Feuer, hat Gott seinen Sohn gesandt. Als Sühnung für unsere Sünden. Alle Menschen sind verloren und bedürfen des Sühnopfers, das dann wirksam wird, wenn wir glauben wollen. Die Frage der Errettung und die Frage der Verlorenheit scheiden sich an dem Punkt, ob wir glauben wollen, was Gott sagt oder nicht. Du darfst tun, was du willst. Aber dass es den Menschen gesetzt ist, zu sterben und nicht wieder Gottlose sagt, dass dann alles aus ist. Gott sagt danach aber das Gericht. Und das geht. Unser Werk, unser menschliches Werk, reicht vor einem heiligen und göttlichen Herrn nicht hin zur Sühnung. Wir haben nichts, heute Morgen wurde das schon gesagt. Gold und Silber reicht nicht hin. Selbst wenn ich bereit wäre, meinen Leib hinzugeben, auf das er verbrannt werde, es nützt nichts. Wir können nur errettet werden im Hören, das ist heute hier geschehen, und tun, darauf wartet Gott seiner Lehre. Und wie viele werden einmal durch Werksdenken in das Höllenfeuer geworfen werden? Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir unsere Bekehrung nicht endlos hinausschieben, weil auch Gottes Gnade Grenzen hat. Weil auch Gottes Geduld nicht grenzenlos ist. Sie ist unendlich groß. Aber es gibt nach der Lehre des Neuen Testaments ein zu spät. Und wir möchten solche, die noch nicht errettet sind, hier bitten, nach der Stunde da zu bleiben. Das ist eine ungeheuerliche Prüfung. Wir können sie nicht retten. Wir können nur mit ihnen den Weg gehen, indem wir mit ihnen beten und ihnen anhand des Wortes Gottes den Weg Jesus zeigen. Aber es ist eine ungeheuerliche Sache heute, den Weg der ewigen Errettung gehört zu haben, um nicht danach zu tun. Es gibt dann keine Ausrede. Denn du weißt ja gar nicht, ob du morgen noch lebst. Wenn du die Leute in Tarragona eine Stunde vorher gefragt hättest, ob sie sich nicht retten lassen wollen, sie könnten vielleicht in 2 Stunden nicht mehr leben, hätte sich wahrscheinlich keiner für das Evangelium der Errettung entschieden. Würdest du sie heute fragen, würden sie alle Ja sagen. Aber da ist es zu spät. Die vorher nicht errettet waren, sind auch jetzt verloren. Darum komme zu Jesus. Wann? Heute. Heute, wenn wir seine Stimme hören. Amen.